in dieser Episode.
Wie kann man das schaffen, dass in Österreich Verpflegung der Kinder bedarfsgerecht gegeben war und das zu leistbarem Preis?
Essen für Kinder ist einfach ganz was Wichtiges. Kinder sind überhaupt das Wichtigste, was wir haben in unserer Gesellschaft, und die müssen einfach bestmöglich versorgt sein.
Jetzt habe ich natürlich schon ganz viel Mamas, Papas im Ohr, die was uns auch immer wieder schreiben: Was kann man da machen? Mein Kind ist nicht gescheit versorgt.
Ein gemeinsames Essen im Kindergarten oder in der Schule, das kann ganz was Verbindendes sein. Beim Essen kommen die Leute zusammen, heißt es. Und die Chance haben wir in der Schule und im Kindergarten.
Wir haben in Österreich eigentlich eine voll schöne Esskultur.
Finde ich auch,
eine voll gute. Ja. Und das findet die voll schade, wenn das ein bisschen abkommt.
Ich habe irgendwann einmal gelernt, Genuss geht nicht nebenbei und Genuss braucht Zeit. Und das ist ganz ein wichtiger Aspekt, und ich glaube, dass wir da noch ganz viel tun müssen, dass wir den Kindern wirklich mehr Zeit geben auch beim Essen. Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass jedes Kind in Österreich das Recht hat auf ein gutes, ausgewogenes, warmes Mittagessen. Wenn wir das schaffen als Gesellschaft, dann wird, glaube ich, ganz, ganz viel gemacht, und dann hätten wir ganz viel erreicht.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria Fanninger. Mich freut es voll, dass du heute wieder mit dabei bist, und heute geht es um ein voll spannendes Thema, nämlich geht es um unsere nächste Generation. Kinder und Jugendliche werden ja hauptsächlich von Montag bis Freitag außer Haus versorgt in Österreich. Das heißt, 300.000 bis 400.000 Kinder essen von Montag bis Freitag außer Haus. Das heißt, wir übergeben das an jemanden, und das soll natürlich jemand sein, der unsere Kinder voll, voll gut versorgt. Und genau um dieses Thema: Wie werden Österreichs Kinder versorgt und was steckt eigentlich dahinter? Was sollen unsere Kinder auf dem Teller da vorfinden, dass sie wirklich leistungsfähig, konzentriert sind und einfach ein gutes Leben führen können? Genau um das geht es heute, und dazu habe ich mir eingeladen Claudia Ertl-Huemer. Sie ist Geschäftsleiterin vom Education-Bereich in der Firma Gourmet. Gourmet ist eines der größten Caterer Österreichs, und ich freue mich voll, dass du heute da bist und uns da ein bisschen Insights gibst und uns eintauchen lässt in das, wie Österreichs Kinder bzw. auch einfach Menschen versorgt werden.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Essen für Kinder ist einfach ganz was Wichtiges. Kinder sind überhaupt das Wichtigste, was wir haben in unserer Gesellschaft, und die müssen einfach bestmöglich versorgt sein, und das hier ist unser Job.
Moment, Gourmet, ganz kurz, wenn du es ein bisschen beschreibst, was macht ihr genau? Was ist das?
Wir sind ein großer Caterer, also wir haben zwei ganz große Küchen, eine Küche in Wien, eine in St. Pölten, und wir kochen für ganz viele Menschen in der Gemeinschaftsverpflegung, haben zusätzlich aber auch noch einen Eventbereich, sozusagen, wo wir zum Beispiel Fußballspielen da catern, oder bei Konzerten oder bei Großveranstaltungen. Wir haben ein paar Gasthäuser, die wir führen, und wir machen Betriebsverpflegung, wir machen ein Essen auf Räder, wir machen eine Krankenhausverpflegung. Aber jede Sparte sozusagen hat ein ganz eigenes Sortiment und schaut, dass ganz zielgruppenspezifisch wirklich die Bedürfnisse der jeweiligen Kundengruppen sozusagen abdeckt. Mein Spezialgebiet ist Kinderverpflegung, Kinderernährung, und wir haben ein ganz eigenes Sortiment und ganz eigene Anforderungen für die Kinder, weil die halt sind keine kleinen Erwachsenen, sondern Kinder haben ganz spezielle Bedürfnisse und Anforderungen, und die versuchen wir so gut wie möglich abzudecken.
Wir kennen uns ja schon länger, wir haben einmal die Großküche quasi recherchiert, kann man bei uns auf der Webseite nachlesen, was die Hintergründe eigentlich sind, was die Herausforderungen sind von Großküchen, wo man ganz viele Menschen versorgt. Dort natürlich eine Person eine Entscheidung treffen für ganz viele Menschen, und somit eigentlich ist diese ganz wichtige Person, weil die nämlich die Produktionsaufträge natürlich erteilt, wie produziert wird, was produziert wird und welche Menge produziert wird. Und du bist mir immer schon aufgefallen, weil ich einfach gemerkt habe, du bist voll engagiert, du hast dich wirklich voll eintigern in das, was brauchen Kinder und wie kann man Kinder gut versorgen, war immer in Diskussionen, war immer sofort ein Augenmerk da, wenn du zum Sprechen angefangen hast, weil ich mir dachte, wow, da will ich nicht wirklich wissen, was ist deine Profession oder was ist deine Kompetenz, die dich zu dem gemacht hat, dass du jetzt seit einigen Jahren den Bereich Kinder bei Gourmet leitest.
grundsätzlich von der Ausbildung, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und habe mir damals überlegt, wo kann ich ganz viele Menschen erreichen. Also meine Kolleginnen sind damals, das waren meistens Kolleginnen, ganz stark in die Einzelberatung gegangen und ich habe mir gedacht, nein, eigentlich ist Gemeinschaftsverpflegung ganz was Spannendes, da kann ich ganz viele Menschen erreichen. Und Kinderverpflegung hat mich sowieso schon immer sehr interessiert. Mir ist wirklich ein Herzensanliegen, dass Kinder gut versorgt sind. Das ist mir einfach ganz, ganz, ganz was Wichtiges. Ich bin fast 30 Jahre jetzt im Geschäft und habe sozusagen mein Leben lang beschäftige mich mit Ernährung. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe selber zwei Kinder, die sind jetzt schon erwachsen, aber waren auch mal schulpflichtig und sind sozusagen im Kindergarten gegangen. Ich war immer berufstätig. Und für mich war es einfach ganz, ganz wichtig, dass ich gewusst habe, die Kinder sind gut versorgt, dass ich da einfach entlastet bin. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe oder ist unsere Aufgabe jetzt im Team, dass wir schauen, dass das Essen so gut ist, dass die Eltern wirklich mit gutem Gewissen die Kinder in der Schule essen lassen oder im Kindergarten und dann einfach sozusagen am Abend nicht nur herumhetzen müssen und kochen und was herrichten und so weiter, sondern dass einfach die Kinder gut versorgt wissen und am Abend dann Zeit haben, mit den Kindern was anderes zu tun. Und man hat immer noch das Wochenende, wo man wirklich auch kochen kann mit den Kindern, habe ich auch gemacht.
Jetzt habe ich natürlich schon ganz viel Mamas, Papas im Ohr, die wo uns auch immer wieder schreiben, Landschaft leben seit Jahren eigentlich, was kann man da machen, mein Kind ist nicht gescheit versorgt, mein Kind kriegt zum Mittagessen einen Nougat-Knädel, wie kann man dem entgegnen, mit wem muss ich reden, mit jedem, den was ich rede, der hört mich eigentlich nicht, dass mein Kind da nicht gut versorgt ist. Und genau wie du jetzt sagst, eigentlich die Eltern sind da auf der Suche nach dem, dass ein Kind gut versorgt ist. Das ist heißt natürlich für jeden ein bisschen was anderes. Das heißt einerseits, dass dem Kind das Essen schmecken muss, was auch immer für eine Geschmacksprägung das Kind dann hat. Andere Eltern wollen, dass ihr Kind einfach wirklich auch gut nährstoffversorgt ist, dass was Gesundes, was Gutes am Teller liegt, dass sie einfach keine Mängel haben, dass sie sich gut entwickeln und so weiter. Und einfach, dass sie auch, wie du jetzt gesagt hast, das ein bisschen abgeben können im Endeffekt, weil wir einfach andere Lebensmodelle haben. Wir haben natürlich jetzt Mama und Papas, die arbeitend sind und haben dieses Thema der Versorgung natürlich ausgelagert. Jetzt ist so, wenn man da die Eltern zuhört, kommt man fast nicht zu dem Punkt, dass man sich denkt, boah, da kann sich wer wirklich zurücklehnen und verlassen, dass er gut versorgt ist. Weil aus allen Ecken und Enden natürlich irgendwer kritisiert, hey, was soll das? Nougat-Knödel zum Mittagstisch.
Essen ist sowieso ganz was Schwieriges, weil jeder weiß am besten, was das Beste ist. Weil jeder isst und jeder ist der Experte. Also Essen ist grundsätzlich ein heikles Thema. Wir merken aber, dass Eltern Essen ganz, ganz wichtig ist. Und Gemeinschaftsverpflegung oder das, was wir zusammenbringen müssen, wir haben die Kinder, die einfach was Gutes essen wollen und was Lustiges und sie die Spaß haben sollen. Wir haben die Eltern, die dann sagen, es muss aber gesund sein und mein Kind muss bestmöglich versorgt sein. Wir haben die Einrichtungen, die sagen, das muss aber gut alles ganz problemlos ablaufen, das darf nicht viel Arbeit machen.
Billig sein.
Es muss günstig sein, genau. Wir haben die Behörden, die sagen, es muss aber den ernährungswissenschaftlichen Anforderungen entsprechen, die Vorgaben, die wir haben sozusagen. Und das müssen wir alles zusammenbringen. Und dann haben wir noch Kinder aus unterschiedlichsten Kulturen, aus unterschiedlichsten Familien mit den unterschiedlichsten Geschmacksprägungen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Aber auch eine ganz große Chance, weil ich finde, ein gemeinsames Essen im Kindergarten oder in der Schule, das kann ganz was Verbindendes sein. Beim Essen kommen die Leute zusammen, heißt es. Und die Chance haben wir in der Schule und im Kindergarten. Das kann sehr lustvoll sein, das kann Spaß machen. Und man kann dort auch sozusagen ein bisschen den Gruppendruck nutzen, weil wir beobachten ganz oft, dass Kinder untereinander reden und dann sagen, koste das einmal, das schmeckt total gut. Und wenn die Freundin das kostet, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich das selber auch mal probiere, weil das interessiert mich vielleicht. Also wir haben dort eine ganz große Chance. Es ist aber eine große Herausforderung natürlich. Und da gibt es schon, es ist schon wichtig, wie die Schulverpflegung ausschaut. Es ist nicht so, dass jeder einfach Essen machen kann für Kinder. Da gehört wirklich ganz viel Expertise dazu, ganz viel Wissen um die sozusagen um die Energiebedarfe, um den Nährstoffbedarf der verschiedenen Altersgruppen. Ein Mittagessen, das darf nicht die Kinder so sättigen, dass dann am Nachmittag summiert sind sozusagen, dass sie nichts mehr tun wollen. Das muss ja aktivieren und das muss die Kinder sozusagen die Energie und die Nährstoffe geben, dass sie fit sind und sozusagen wieder für den Alltag in der Schule, dass sie einfach gut versorgt sind, ja. Ganz wichtig ist, wie die Speisepläne ausschauen. Und das wäre mein Tipp sozusagen auch an die Eltern. Schauen Sie sich die Speisepläne an, die da draußen sind. Da kann ich schon ganz viel machen. Ich kann schauen, dass ich vielleicht wenn ich mir so eine Woche anschaue bei dem Speiseplan, das ist unsere Empfehlung und das sind auch die Empfehlungen der offiziellen der Ernährungsgesellschaften, dass maximal zweimal in der Woche ein Fleisch am Speiseplan ist, dreimal was Vegetarisches, einmal davon sollen es unbedingt Hülsenfrüchte sein. Das sind auch die Empfehlungen der neuen Ernährungspyramide. Wir wissen, dass Hülsenfrüchte sehr gute Eiweißquellen sind. Das ist vielleicht nicht so traditionell bei uns, dass man Hülsenfrüchte isst. Und da haben wir zum Beispiel jetzt ganz viele Rezepturen entwickelt und wir schauen immer wieder, wie können wir zum Beispiel Linsen so kochen, dass die Kinder das akzeptieren. Wir haben zuerst braune Linsen gehabt, dann haben wir gesehen, nein, das geht bei Kindern nicht so gut, weil Kinder sehr stark auf Farben reagieren. Jetzt verwenden wir rote Linsen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Linsensugo. Das schmeckt fantastisch. Ist mittlerweile meine Lieblingsspeise. Und auch die Kinder akzeptieren das sehr gut. Oder Linsenbällchen. Einfach Speisen so herrichten, dass, also sozusagen gesunde Speisen müssen so angerichtet sein, dass die Kinder das akzeptieren.
Gerade bei den Kindern ist natürlich schon tierisches Eiweiß sehr, sehr wichtig, wie wir jetzt auch wissen aus unserem letzten Report, weil einfach die Kinder da im Wachstum sind. Und generell einfach die Eiweißversorgung ja meistens bei den Kindern fast ein bisschen zu gering ist, wo man so die Essverhalten quasi anschaut. Also sehr hochkalorisch, sehr oft Junkfood viel. Und dann wird oft auf Eiweiß vergessen. Jetzt, wo man sich eine Empfehlungen dann berücksichtigt, ist das natürlich voll die Herausforderung. Wie schafft ihr das, dass man dann, auch wo man sich für verschiedene Gerichte dann entscheidet, dass man trotzdem ausreichend Eiweiß am Teller hat für die Kinder?
Wir schauen, dass wir zum Beispiel ganz viel Milch und Milchprodukte verwenden, natürliche Eier. Wir haben ja zweimal in der Woche ist sozusagen Fleisch am Speiseplan, einmal pro Woche oder einmal in 14 Tagen Fisch, je nachdem, wie das die Einrichtungen gern haben. Bei uns werden die Speisepläne ganz genau berechnet da und wir schauen dann immer sozusagen, wie sind die Empfehlungen für die jeweilige Altersgruppe und wird das erreicht mit dem Mittagessen und da schauen wir wirklich in der Zusammensetzung, dass das genau den Empfehlungen vom Nährstoffbedarf her der Kinder der jeweiligen Altersgruppe entspricht. Wir haben eine ganze Gruppe von Ernährungswissenschaftlerinnen und Diätologinnen, die sich nur mit solchen Sachen beschäftigen. Also wir haben ausgebildete Köche und Ernährungswissenschaftlerinnen oder Diätologinnen, die gemeinsam ständig schauen, wie kann ich das Essen so gesund wie möglich und so schmackhaft wie möglich für die Kinder machen, dass die wirklich optimal versorgt sind. Es ist sozusagen schon auch wichtig, ich habe in einem Podcast von euch gehört, dass der FC Liverpool 40 Ernährungsexpertinnen für die Fußballer hat. Wir haben 30 jetzt sozusagen für die Kinder. Ich finde, dass es schon ganz wichtig ist, dass man Expertise hat in der Kinderverpflegung, weil es einfach wichtig ist, wie unsere Kinder ernährt sind. Ja.
Absolut. Also bedarfsgerechte Verpflegung wäre eigentlich voll wichtig, weil natürlich Kinder anderen Bedarf haben wie jetzt Erwachsener oder Pensionistin.
Ganz genau.
Und von daher ist das natürlich ein Glück. Also ich schaue immer ein bisschen, wie soll ich sagen, neidisch auf die Städte, weil meistens dort für meinen Begriff eine bessere Versorgung ist, weil sie einfach bedarfsgerechter versorgt werden. Wo man dann in der Stadt ist, merke ich halt jetzt da, sagen die Eltern natürlich, oh Gott, mein Kind, das wird nicht gescheit versorgt, das mag das nicht, das findet das nicht gut. Aber wo man sich mal nur herholt, am Land ist sehr oft so, das ist sehr Willkür. Also gibt es eine Versorgung, gibt es keine Versorgung. Wenn es eine Versorgung gibt, macht es vielleicht löblicherweise ein Gasthaus, das da von Montag bis Freitag kocht oder das Krankenhaus versorgt es mit oder das Altersheim versorgt einen Kindergarten oder was mit. Aber natürlich kriegen dann alle das Gleiche zum Essen und Gasthausessen für ein Kind ist jetzt vielleicht jeden Tag nicht optimal, kommt drauf an natürlich, wer da kocht. Aber natürlich wird da auch dann immer das gekocht, wo die Kinder dann nichts überlassen, bei Berner Würstchen mit Pommes zum Beispiel oder so irgendwas. Und wenn dann eine gewisse Häufigkeit an gewissen Speisen da ist, dann sind die Kinder natürlich nicht gut mit Nährstoffen versorgt, weil einfach das Gemüse fehlt oder was auch immer dann fehlt. Und dann schaust du natürlich in die Stadt und denkst, Wahnsinn, da gibt es so Catering-Firmen wie Gourmet zum Beispiel, die wo sich voll viel Gedanken machen, wo wirklich einmal alles am Teller war, was zumindest an Nährstoffen am Teller sein müsste. Ob das Kind nachher isst oder nicht, ist wieder andere Geschichte natürlich oder zweiter Schritt. Aber da ist einmal grundsätzlich schon eine andere Voraussetzung. Wenn du jetzt kurz herholst, wie viele Kinder versorgt ihr in Österreich und wo seid ihr überhaupt tätig?
Du hast jetzt erst schon gesagt, dass ca. 400.000 Kinder werden außer Haus verpflegt. Also jetzt fünfte Kind circa wird von Gourmet versorgt. Wir sind in den Städten natürlich in Österreich, aber wir sind österreichweit unterwegs sozusagen. Wir liefern wirklich österreichweit mit einer ganz ausgezeichneten Qualität und haben sehr, sehr gute Rückmeldungen. Für mich ist ganz wichtig, dass bei der Kinderverpflegung, dass man wirklich auch schaut, dass man den Kindern sozusagen auch die Wahl lässt. Also für mich ist ganz wichtig, das Kind muss im Mittelpunkt stehen. Und oft sind die Kinder viel zufriedener mit dem Essen, als die Eltern glauben, dass das ist. Weil halt, da spüren sie oft Dinge ab. Wir hören von Kindergartenpädagoginnen zum Beispiel das Erste, wenn Eltern Kinder abholen, da sagen sie nicht, oder die meisten sagen nicht, was habt ihr denn heute gespielt oder was habt ihr denn heute gelernt, sondern was hast du denn heute Mittag zum Essen gehabt. Mhm. Und dann spannend. Wissen auch die Kinder sofort, ah, jetzt kann ich die Mama oder den Papa, den kann ich jetzt da bocken sozusagen. Und dann sagen oft Kinder, ma, heute, nein, ich habe so einen Hunger. Und dann haben die Eltern sofort wieder sozusagen das Bedürfnis, ma, da muss ich jetzt was Gutes tun. Und die Kindergartenpädagogin denkt sich, das gibt es ja gar nicht, der hat halt dreimal nachgeholt. Also das heißt, da spülen sie oft Dinge ab. Und darum machen wir das oft so, dass man, wenn Eltern wissen möchten, wie das Essen eigentlich ausschaut, dass wir ganz oft Elternabende auch machen. Und das Essen, das die Kinder kriegen, dann beim Elternabend den Eltern auch zeigen und dann sagen oft die Eltern, wow, das schmeckt ja total gut, das ist ja total spannend und interessant, was da gibt. Das heißt, was Kinder oft daheim dann erzählen vom Essen, das hat gar nicht so viel mit dem Essen zu tun, ja, sondern da spüren sie andere Dinge ab.
Ist eh voll spannend, weil Kindern, Essen, ja, ist eigentlich schon ein Verbinder, gell?
Ja.
Und wenn, also ich weiß das, wenn mein Kind heimkommt und sagt, Mutschki, zauberst mir was Gutes, hier von
genau,
Hunger.
Ja, genau, dann springt die Mama
so klingt das nachher bei 14. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich natürlich wie eine zerlassene Butter so ungefähr, bewege mich da sofort hin und sage, was magst du denn? Was soll ich da machen?
Ja, weil du also, kannst was
genau,
Gutes
tun. Und eigentlich ist schon, ich find Essen da extrem schön, weil du einfach noch, du sitzt am Tisch, du isst gemeinsam, du bereitest für jemanden was zu, du versorgst den und während du dann isst, ist einfach der schönste Moment, dass du einfach wirklich von dir was hergibst, dass du die austauschst, dass du ins Gespräch kommst, dass du einfach in Verbindung kommst. Und das, finde ich, kann fast nichts besser wie Essen.
Das stimmt total und das kann man aber in der Schule ja. Wenn Kinder ganztägig in der Schule sind, dann ist das Mittagessen, das sollte ja auch so dieses mal loslassen, plaudern können, da muss ich nicht mich konzentrieren auf irgendwas, sondern da kann ich mit meinen Freundinnen reden, mit meinen Freunden, da kann ich mich austauschen. Das sollte ja ganz was Gemütliches sein und das sollte ja so eine Relax-Phase sein sozusagen am Tag. Was natürlich auch nicht immer so funktioniert in den Schulen, weil oft der Platz fehlt und dann ist es laut und dann haben die
Zeit,
Kinder
oder?
Oft zu wenig Zeit. Genau. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Zeit. Also ich habe irgendwann einmal gelernt, Genuss geht nicht nebenbei und Genuss braucht Zeit. Und das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, dass wir da noch ganz viel tun müssen, dass wir den Kindern wirklich mehr Zeit geben beim Essen. Es gibt oft große Schulen, die haben wirklich sozusagen aus den organisatorischen Gründen, geht es halt nicht anders. Und dann gibt es aber wiederum Schulen, die auch groß sind und ganz viele Kinder haben und auch vielleicht weniger Platz haben und die lassen sich dann was einfallen. Wir haben so ein Projekt jetzt begleitet, da haben Schulen sozusagen eine Gleitzeit eingeführt. Das heißt, die Kinder haben einfach eine Stunde Mittagspause und in der Mittagspause dürfen die Kinder selber entscheiden, wollen sie jetzt, gehen sie jetzt in den Speisesaal essen oder spülen sie oder gehen sie aus und machen irgendwas. Das heißt, es kommt total gut an bei den Kindern. Es ist viel ruhiger im Speisesaal, weil die Kinder, die schneller sind beim Essen sozusagen und dann halt vielleicht Fußball spielen gehen, die sind dann draußen und stören nicht. Kinder, die aber mehr Zeit brauchen, haben Zeit und haben Ruhe und können länger essen. Das finde ich ein ganz tolles Modell. In die Richtung sollte man einfach gehen. Ja, mein Wunsch wäre überhaupt, dass das Essen in der Schule und im Kindergarten einfach den Stellenwert kriegt, den es auch haben sollte. In den Kindergärten ist es im Alltag integriert. In den Schulen hat man halt Zwänge, man hat Stundenpläne, es müssen organisatorische Dinge eingehalten werden und das Essen muss halt auch stattfinden. Aber eigentlich müssen wir dorthin, dass Essen ganz was Wichtiges ist in der Schule, also ganz, ganz ein wichtiger Teil des Alltags und Ernährungserziehung oder Gesundheitsbildung, das sollte ja verankert sein in der Schule. Und gerade beim Mittagessen, wenn ich den Kindern verschiedene Speisen anbiete, die es vielleicht nicht kennen, die aber sehr gesund sind für die Kinder, mache ich ja sozusagen Learning by Doing, das heißt Ernährungserziehung am Teller. Wo kann ich mehr ausrichten, als dass ich Kindern sozusagen was vorlebe im Rahmen vom Mittagessen und ihnen da aufzeige, welche verschiedenen Geschmacksrichtungen es gibt und welche verschiedenen Speisen es eigentlich gibt.
Das war so unglaublich wichtig, weil das einfach die Basis fürs Leben ist. Also wenn ich mich gut versorgen kann, dann bin ich einfach nicht abgelenkt vom Körper, weil der, wenn er in Unterversorgung geht oder überhaupt dann in eine Krankheit oder sowas in weiterer Folge, ist man natürlich immer abgelenkt, weil dann gibt es ein Problem, nämlich das, dass ich meinen Körper wieder gesund machen muss.
Ganz genau, ja.
Und von daher ist einfach was voll schön, wenn man einfach so ins Leben geschickt wird, dass man gute Geschmacksprägung hat, dass man einen vielfältigen Guster auf den, für die Dinge hat, die was man braucht, dass man weiß, einzuschätzen weiß, wer man selber ist, bewege mich viel, wie du jetzt zuerst gesagt hast, oder wenig, was habe ich dann für einen Nährstoffbedarf, also dass ich einfach intuitiv, ohne dass ich darüber nachdenken muss, nichts benamsen muss, sondern einfach weiß, was brauche ich,
und was
dass ich gut versorge.
Genau, dass ich das einfach gespürt. Ja. Und da sind wir vor ein paar Jahren einen nächsten Schritt gegangen, weil es war, ist ja üblich in den Schulen, das klassische Ausgabe, nicht? Dass die Teller ausgeben wird und das Kind kriegt den Teller und geht dann so auf seinen Platz. Und wir haben dann gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Kinder werden überall mit einbezogen. Wenn eine Familie auf Urlaub fährt, fragt die Kinder, wo sie hinwollen. Und beim Essen sitzt mir einer das so am Teller vor, das kann ja nicht funktionieren. Und wir haben damals ein Buffet eingeführt sozusagen. Das heißt nicht, dass das jetzt wie ein All-You-Can-Eat-Buffet ist, wie man es vom Urlaub kennt, sondern es gibt einfach zwei verschiedene Speisen. Mehr Speisen überfordert die Kinder, aber sie haben eine Auswahl zwischen zwei Speisen und dürfen sie selber so viel nehmen und in der Kombination, wie sie es haben wollen. Dürfen so oft nachholen, wie sie wollen. Das war uns ganz wichtig, weil man denkt, die Kinder sollen ja lernen, nicht das, was man wer vorsetzt, das ist jetzt das Richtige für mich, sondern ich soll ja selber, muss ja lernen, dass ich jeden Tag weiß, aha, auf was habe ich heute einen Guster, wie viel brauche ich eigentlich heute, habe ich viel Hunger, habe ich weniger Hunger. Kinder haben Wachstumsphasen, wo sie ganz viel brauchen und dann gibt es wieder Phasen, da brauchen, essen sie weniger. Wenn sie viel draußen sind, wenn sie sich viel bewegen, brauchen sie mehr. Wenn sie viel sitzen, brauchen sie wieder weniger. Und das ist ja auch ganz was Wichtiges, dass ich lerne, was braucht heute mein Körper. Und das funktioniert ganz, ganz gut. Also das funktioniert super und es hat auch den Effekt, dass sozusagen, wenn ich Kindern zwei verschiedene Sachen zur Auswahl gebe, sind sie auch viel zufriedener. Mir geht es auch so. Wenn mir wer was vorsetzt und da sind halt zum Beispiel so Brokkoli drauf oder ja, irgendeine Speise, dann denken wir, nein, das mag ich eigentlich nicht. Wenn ich die Auswahl habe, denken wir, Brokkoli ist vielleicht gar nicht so schlecht heute. Das ist ein psychologischer Trick, sozusagen, den man da anwenden kann. Und der funktioniert wirklich super. Wir haben damals dann auch Kinder gefragt, weil die Eltern haben oft Angst gehabt dann, mein Kind isst dann viel zu viel. Und die anderen Eltern haben das Gefühl gehabt, nein, und dann erwischt er nichts, mein Sohn sozusagen, weil er ist ja so schüchtern und so weiter. Die Ängste der Eltern, die waren viel größer. Bei den Kindern hat es total super funktioniert. Und wir haben die Kinder dann gefragt, wollt ihr das weiter haben oder wollt ihr wieder zurückgehen zur klassischen Ausgabe? Und alle Kinder haben gesagt, na bitte, bleiben wir bei dem. Das ist diese Selbstverantwortung erfördern und einfach sozusagen lernen zu spüren, was brauche ich eigentlich.
Und wie ist dann ausgegangen? Also nehmen Sie sich dann eigentlich vom allem ein bisschen was? Ich war das zum Beispiel, wie koste dann aber voll gern bei André Teller sozusagen? Oder bleiben Sie dann schon bei einem Gericht sozusagen? Oder dann wirklich so variieren und nehmen Sie vom
Sie variieren wirklich
was?
Und Sie machen ja teilweise ganz witzige Kombinationen, die wir gar nicht sozusagen machen würden. Ja. Und das Gute ist ja bei dem Ganzen sozusagen, das also es reguliert sich dann auch ganz gut. Vorher hat man sehr viel Abfall gehabt, auch von einem Teller, weil wenn ein Teller mal was angerichtet ist und der hat vielleicht, das eine Kind hat nicht so viel Hunger, das andere hätte aber noch mehr Hunger an dem Tag, dann wird das eine weggeschmissen und der andere hat das nicht. Und in diesem Buffet sozusagen reguliert sich das ganz gut.
Ich habe mir gerade gedacht, eigentlich klingt das eher nach Lebensmittelverschwendung, weil man halt relativ viel dann zur Verfügung stehen muss und dann wird wahrscheinlich auch viel weggehaut. Das war jetzt eher so mein Gedanke.
Da gibt es wirklich Untersuchungen und die Tellerreste sind viel, viel geringer bei einem Buffet als bei der klassischen Ausgabe.
Und wie bringt sie die Kinder jetzt dazu, wenn sie jetzt quasi selber nicht mehr kennen, dass sie wirklich auch zu Klassiker Brokkoli? Meine Kinder mögen voll gerne rohen Brokkoli, aber sobald er gedünstet ist sozusagen, ist er schon wieder vom Teller herunter so ungefähr. Wie bringt man Kinder dann dazu, dass sie beim Buffet dann auch wirklich Gemüse nehmen? Wie schafft es das?
Naja, da ist ganz wichtig, dass die Betreuung am Buffet einfach auch gut ist. Das heißt, wenn dort jemand steht, der den Kindern erklärt und sie animiert, dass sie das probieren, dann funktioniert es ja gut. Man muss Kinder schon begleiten. Wir wissen, dass in Schulen zum Beispiel, wenn die Klassenlehrerin, bevor sie sozusagen Mittagessen geht mit der Gruppe, ihnen erklärt, was gibt es heute und was ist das eigentlich, dass das viel besser funktioniert dann bei den Kindern und dass sie sich dann auch drüber trauen, Dinge mal zu probieren. Aber was halt auch wieder wichtig ist, natürlich brauchen sie Zeit dazu und wir haben natürlich auch Schulen, wo wirklich sozusagen ein großer Zeitdruck da ist und dort ist es ganz schwierig, weil wenn man so durchgetrieben wird sozusagen durchs Mittagessen, da traut man sich dann auch nichts probieren, weil da nimmt man das, was einem vertraut ist und wo ich weiß, das schmeckt man und man traut sich dann nicht drüber. Darum ist es so wichtig, dass die Kinder Zeit haben und dass das Buffet ja gut betreut wird.
Du sagst jetzt betreut wird, da gibt es ja Untersuchungen, dass eigentlich, wenn die Lehrerinnen mitessen zum Beispiel, dass die Kinder noch ein zufriedener sind mit dem Essen, ihnen es besser schmeckt und sie auch mehr davon essen, auch gesünder essen und so weiter. Und wir haben das aber in unserem System eigentlich so, dass die Lehrerinnen ja nicht mitessen dürfen, in den meisten Fällen, soweit ich das weiß, und somit eigentlich genau das unterbinden.
Ja, das stimmt. Also es ist natürlich, wäre es nett, wenn die Lehrerin dabei sitzt. Bei uns ist oft so, dass die Lehrkräfte dann halt als Aufsichtspersonen sozusagen in den Klassen stehen. Vielleicht kann man da noch weiterarbeiten, ja. Dass sie die Betreuungspersonen wirklich dazu essen und mit den Kindern dazu sitzen, wobei es das schon auch gibt. Also,
das war, glaube ich, voll wichtig. Ich denke mir immer, ja. was hilft die beste Erziehung? Sie machen sowieso noch alles nach. Und ich merke immer, wenn du natürlich dir immer gewisse Sachen nimmst, dann ist natürlich ein Kind, das, was jetzt sicher aufgeschaut, so ein Lehrer, ja. Auch einfach gewillt, da vielleicht einmal zuzulangen. Ja.
Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man ganz viel Ernährungsbildung auch noch bei den Betreuungspersonen sozusagen macht. Weil wir schon merken, dass viele Pädagoginnen gar nicht so viel wissen über die Ernährung und dadurch auch oft dann zum Beispiel sagen, aber warum gibt es denn da halt Linsen, das essen ja Kinder nicht so gern. Mhm. Ja, weil Linsen wichtig sind, weil sie gesund sind und weil man sozusagen Kindern auch, oder einen Spinat oder Rahmfisolen oder solche Sachen, ja. Weil Betreuerinnen oft auch das gar nicht mehr so kennen, ja, weil es sind oft traditionelle Rezepturen, kennt man vielleicht gar nicht mehr so und dann weiß man nicht mehr, wie kann ich das eigentlich den Kindern erklären und dann denken sie viele, wieso wird das halt sozusagen, wieso gibt es das halt beim Mittagessen? Berner Würstel wurden gegessen von den Kindern, aber das ist ja nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist wirklich nicht, dass wir jeden Tag das, was die Kinder vielleicht andere Lieblingsspeisen haben, wobei ich überzeugt bin, wenn sie es jeden Tag kriegen, waren es dann eh nicht mehr die Lieblingsspeisen. Ganz wichtig ist, dass wir haben ja den Ernährungsauftrag in der Schule. Ja. Wir müssen Kindern wirklich verschiedene Geschmacksrichtungen beibringen. Wir wissen, je diverser unsere Lebensmittel sind, die wir zu uns nehmen, umso besser geht es uns. Thema Mikrobiom und so weiter. Es ist wirklich ganz wichtig, dass die Kinder nicht zu einseitig sozusagen in der Schule und im Kindergarten ernährt werden.
Wenn so traditionelle Gerichte oft angeboten werden, das habe ich auch so ein bisschen als Rückmeldung, zum Beispiel für Schiri Lorweil, dass Kinder dann gar nicht mehr wissen, was das ist. Und dann sagt man, keine Ahnung, ein Burger Patty, sowas Ähnliches. Und dann auf einmal, okay, auf Verschiertes Lorweil zum Beispiel. Gibt es bei euch traditionelle Gerichte? Ich hab gelesen, es seid ja mit der Regionalität natürlich voll top da. Ist euch wichtig sozusagen, Regionalität, Saisonalität und auch einen gewissen Anteil an Bio. Wie ist euch die Tradition da wichtig? Oder wie spielt die da rein?
Ja, und also wir schauen, dass wir eine gute Mischung haben. Wir haben neue Rezepturen und neue Speisen, weil die Kinder essen gehen mit den Eltern und das ja auch ganz spannend ist dann. Aber wir haben ganz viele traditionelle Speisen und wir merken auch, dass die traditionellen Speisen auch sehr gut ankommen bei den Kindern. Mhm. Und wir haben verschierte Lorweil und eine der Lieblingsspeisen ist verschierte Läppchen mit Erdäpfelpüree und Erbsen und dazu zum Beispiel.
Ja,
oder
okay,
oder
ja,
was immer. Also Erbsen sind sehr beliebt bei den Kindern. Warum? Weil sie so leicht süßlich sind. Mhm. Darum essen Kinder Erbsen gern, Karotten essen sie gern oder einen roten Rübensalat. Das ist einer der beliebtesten Salate
ja,
bei
perfekt.
Den Kindern.
Das ja. ist ja eigentlich ja,
und
perfekt,
super gesund. Ja, genau. Genau.
Mhm.
Weil du Regionalität angesprochen hast, uns ist Regionalität total wichtig. Wir sehen schon, dass sozusagen der Feinkostladen Österreich, für uns ist Österreich die Region. Wir schauen, dass wir so viel Lebensmittel wie möglich in Österreich einkaufen. 75% unserer Rohstoffe kommen aus Österreich. Das Fleisch zu 100%, weil wir finden, dass wir in Österreich einfach sehr hohe Qualitätsstandards haben, auch was Tierwohl betrifft. Milch und Milchprodukte zu 100% aus Österreich. Freilandeier zu 100% aus Österreich. Wir haben ganz einen hohen Bioanteil. In der Kinderverpflegung haben wir ca. 50% unserer Rohstoffe kommen aus biologischer Landwirtschaft. Wir verkochen im Jahr um die 6.000 Tonnen Bio-Lebensmittel für unsere Kinder. Und das ist schon eine große Menge. Oder zum Beispiel, jetzt, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wir haben 1,2 Millionen Liter Milch, Biomilch kaufen in Österreich. Ich habe mir das gestern ausgerechnet, wenn man die Milchpackerl nacheinander aufstellen würde, wäre das eine Strecke von 84 Kilometer. Also von da nach St. Pölten, so viel Biomilch kochen wir. Und auch, weil du gesagt hast, wichtige Eiweißquelle für Kinder. Wir haben ganz viel Speisen auch wirklich auf Milchbasis.
Wenn man sich das so anhört und wenn man sich mit dir auseinandersetzt und mit dir ins Gespräch geht, dann merkt man natürlich schnell, dass sich ihr wirklich, wirklich Gedanken macht, die Dinge austestet, eben auch immer wieder sehr reflektiert das Ganze angeht. Nichtsdestotrotz, also ich würde da jetzt einmal ein gutes Gefühl haben, sozusagen als Mama, wo ich mir denke, okay, ja, ich glaube, mein Kind ist grundsätzlich gut versorgt, schmeckt es einem oder schmeckt es einem nicht, ist nachher wieder eine zweite Geschichte. Aber wie ist da eure Erfahrung jetzt? Ich höre natürlich immer wieder, dass eigentlich das so ein bisschen ein Einheitsbrei ist, dass die Kinder das eben nicht mögen, wie du jetzt auch gesagt hast, wenn sie abgeholt werden, sagen sie dann vielleicht auch was anderes, wie was dann eigentlich Tatsache ist. Aber wie geht es hier mit dem um? Weil das ist ja, mein Essen ist einfach so unglaublich vielfältig und es ist so individuell. Ich denke mir immer, es gibt ein Basiswissen, das jeder haben soll, und einen guten Zugang zum Essen generell erlernen soll, eine Geschmacksvielfalt auch kennen soll, weil sonst kann ich gar nicht beurteilen, ob das jetzt gut ist oder nicht, wo ich eine ganz eingeschränkte Geschmackswahrnehmung nur habe, ist mir viel ja gar nicht eröffnet an Wahrnehmung. Aber wenn das da ist, dann ist halt die Frage, wie kann ich dann trotzdem auf diese individuellen Anforderungen der einzelnen Personen eingehen, dass dann jeder eigentlich zufrieden ist und das Gefühl für sich hat, ich bin gut versorgt, beziehungsweise mein Kind ist gut versorgt. Was habt ihr für Ihre Herausforderungen? Ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, ja. Also wir haben 350 verschiedene Rezepturen und verschiedene Gerichte. Also wir haben wirklich ganz eine breite Vielfalt, aber trotzdem werden wir es nie schaffen, dass wir für jedes Kind jeden Tag die Lieblingsspeise kochen. So ein bisschen ein Geheimnis ist, dass einmal in der Woche auf alle Fälle Lieblingsspeise drinnen sein muss, dass sich jedes Kind irgendwie abgeholt fühlt. Was uns wichtig ist, dass man die verschiedenen Ernährungsbedürfnisse, wie zum Beispiel, wenn ein Kind laktoseintolerant ist oder wenn ein Kind Glutenunverträglichkeit hat oder Zöliakie hat, dass wir das auch abdecken. Also da gibt es auch Speisen, weil das einfach ganz wichtig ist, weil wir Eltern entlasten wollen auch. Mhm. Es gibt viele Eltern, die kochen das, müssen das dann sozusagen zu Hause kochen, bringen es dann in die Schule, dort wird es aufgewärmt. Das soll es ja nicht sein, sondern die Kinder sollen ganz normal mitessen, Kinder mit alle anderen, und wir sehen uns da wirklich als Problemlöser ein bisschen. Dass man nicht jeden Tag für jedes Kind das hat, was unbedingt oder was die Lieblingsspeise ist, das ist ganz klar, das ist in einer Gemeinschaftsverpflegung so, aber das gehört für mich auch dazu, dass man einfach auch sozusagen trotzdem auch Dinge ausprobiert, vielleicht einmal was probiert, was man sonst nicht kosten würde. Man kann, ohne Erfahrung gibt es keinen Genuss, heißt es auch, man muss das probieren und dann erst kann ich sagen, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Und man weiß ja, bis zu 15 Mal müssen Kinder Speisen probieren, bis man weiß, ob sie es wirklich wollen oder nicht wollen. Und uns ist immer wichtig, wir finden nicht mehr zeitgemäß, wenn es nur eine Menülinie gibt. Ich weiß, dass das oft nur üblich ist in den Kindergärten und Schulen, und in sehr kleinen Einrichtungen geht es ja nicht anders, das ist mir total bewusst. Aber sobald es irgendwie geht, wäre es schon ganz angebracht und auch zeitgemäßer, dass man einfach zwei Menüs zur Auswahl gibt. Weil wenn ich zwei Menüs gebe, ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so groß, dass was dabei ist, sozusagen was den Kindern auch wirklich schmeckt.
Mhm. Wie ist mit Süßspeisen? Also das kriegen wir halt voll oft, keine Ahnung, ich finde es echt natürlich Katastrophen, wenn der Kind noch nie einen Nougatknödel essen hat müssen oder dürfen und dann kriege ich das in der Schule als Bildungsauftrag sozusagen, dass mein Kind das Mittagessen einen Nougatknödel am Tisch hat. Wie schaut es mit Süßspeisen aus? Wie geht es ihr damit um? Ist das dann, ersetzt das Mittagessen sozusagen oder wo man daheim kocht und jetzt auf die schaut, dass das Kind gut versorgt ist, dann kommt halt so ein Kaiserschmarrn natürlich daher mit einer Gemüsesuppe zum Beispiel oder sowas. Oder man bietet einfach vorher was anderes an, dass man dann das schon auch als Kind trotzdem lernt, das ist eigentlich eine Nachspeise. Ein Kaiserschmarrn. Ja. soll ich noch ein bisschen was anderes dabei sein? Also versorgt er natürlich gut auch mit Energie, ganz klar, das passt ja. Es ist Milch drinnen, es sind Eier drinnen, es ist ja voll ein gutes Essen. Aber es fehlt halt einfach der Ballaststoff meistens. Also ich kann natürlich ein bisschen ein Vollkornmehl einschmuggeln, wird nicht jeder begeistert sein, weil es halt dann doch wieder das Ergebnis ein bisschen verfälscht. Aber grundsätzlich versucht man halt dann von anderen, also als Vorspeise, einfach was mit Ballaststoffe oder mehr Mikronährstoffe einfach bereitzustellen. Wie gelingt euch das oder wie tat's da?
Wir machen das genauso. Immer wenn es einen Mehlspeis gibt, als Hauptspeis, gibt es vorher eine Suppe, also eine Gemüsesuppe, dass man da einfach auch schon die Ballaststoffe und die Vitamine drinnen hat. Wir schauen im Speiseplan, dass wir so alle zwei Wochen eine Süßspeise als Hauptspeise geben. Warum tun wir das? Weil es einfach extrem beliebt ist bei den Kindern. Wir haben jetzt kürzlich eine Umfrage gemacht, sozusagen, was sie die Kinder wirklich, bei wirklich ganz vielen Kindern, was sie sich wünschen. Und unter die Top 10 Speisen sind 5 Süßspeisen drinnen. Mhm. Kinder essen das einfach sehr gern. Darum ist wichtig, vorher eine gute Suppe sozusagen, also eine vitaminreiche Suppe. Und bei den Mehlspeisen, wenn es als Hauptspeise geben wird, schauen wir immer, dass ein Milchanteil dabei ist, dass irgendein Obst dann dabei ist, also irgendein Kompott oder so Obst oder Fruchtmus dabei ist. Wir schauen zum Beispiel, wir haben einen Topfenschmoren, weil der einfach bekömmlicher ist und leichter ist als der Kaiserschmoren. Ja. Mhm. Genau, auf das schauen wir halt dann. Kinder haben einfach das Bedürfnis nach Süßen. Und ich denke mir dann oft, wenn man Kindern Süßes total verbietet, dann führt das oft zu so totalen Heißhungerattacken auf was Süßes und dann essen sie irgendein Klumpert, irgendein Zuckerl oder so. Und wenn man es immer wieder ein bisschen einbaut in den Speiseplan, verhindert vielleicht da diesen Heißhungeranfall, dass die Kinder dann so ganz auf was Süßes sozusagen abfahren. Grundsätzlich ist es aber ganz wichtig, dass man so wenig Zucker wie möglich verwendet in einer gesunden Kinderverpflegung. Wir schauen wirklich so wenig Zucker wie möglich, so wenig Salz wie möglich, ja, so wenig Fett wie möglich. Wir haben alle unsere Rezepturen ganz groß einmal überarbeitet vor ein paar Jahren, wo wir wirklich geschaut haben, so wenig Fett wie möglich, dass es aber nur gut schmeckt, weil Fett ist einfach auch ein Geschmacksträger, das muss man schon sagen. So wenig Salz wie möglich, dass es aber schon noch schmeckt und so wenig Zucker wie möglich. Wir haben bei vielen Speisen einfach 30% Zucker rausgenommen und es schmeckt trotzdem noch sehr, sehr gut. Je mehr man die Kinder an Süßes gewöhnt, umso mehr verlangen sie es dann auch. Das heißt, man muss immer schauen, dass sozusagen, dass man das ein bisschen reduziert und dann funktioniert das auch. Zucker ist auch Gewohnheitssache.
Ja, voll.
Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, gar nichts hier an, mehr, ja. Überhaupt nicht. Sondern ja, Essen muss einfach auch genussvoll sein, das muss Spaß machen, das muss gut schmecken. Es kommt immer darauf an, wie man es kombiniert und in welchem Verhältnis man.
Genau, aber das ist eben, da kommt mir immer vor, das kommt halt immer darauf an, wo du herkommst. Wenn du alles in einem Übermaß konsumierst immer, es passt sich eigentlich der Geschmackssinn nachher immer dem an, wo du gerade unterwegs bist. Wenn ich Dinge mit viel Geschmacksverstärker und so weiter isst, dann kann ich, wenn ich Salami dann wieder isst, die was nur mit normalen Gewürzen gewürzt ist, dann sage ich, ja, die schmeckt ja noch nichts. Aber jemand, der was das eigentlich nicht gewohnt ist, also der was nicht die ganze Zeit diese den Geschmacksreiz übertreibt quasi mit Geschmacksverstärker, der schmeckt natürlich nachher bei der Salami auf einmal auch das Fleisch ein bisschen mehr außer, auch die Qualität dessen ein bisschen außer und auch die Gewürze zum Beispiel außer. Und das ist eigentlich immer, finde ich, die Spannendere. Das war auch für die Kinder voll spannend. Das muss man natürlich auch immer wieder erklären, im Endeffekt, mit viel verschiedenen Sachen. Ich habe zuerst ganz kurz erzählt, also meine Kinder habe ich eigentlich vorher das gewohnt, dass sie zum Beispiel Naturjoghurt mögen. Also, dass sie gar nichts rein haben müssen. Ich kann dann was rein da, ich kann mal eine Preiselbeermarmelade, die ich nicht gemacht habe, einen Löffel rein da oder sowas. Aber jetzt einfach nicht, dass sie von Haus aus schon ein hochverarbeitetes Lebensmittel einfach nehmen, wo schon ein gewisser Zuckeranteil und so weiter drinnen ist, den sie selber nicht beeinflussen können. Ich sage immer, meine Kinder können Zucker essen, so viel sie wollen. Sie müssen nur selber rein da. Und so tue ich auch beim Kochen eigentlich. Also in dem Sinn, Zucker ist bei uns voll wichtig. Ich bin voll die Süße. aber ich will ihn selber rein da. Ich will die selber steuern. Und wenn du aber Naturjoghurt einmal erfasst hast, dann merkst du sogar bei den verschiedenen Naturjoghurts, die was in Österreich durch die verschiedenen Molkereien angeboten werden, dass sie auch einfach unterschiedlich schmecken. Es gibt da diesen süßlicher, ein bisschen säuerlicher. Und diesen Geschmacksunterschied, den kannst du natürlich gar nicht, außer der Filtern, wenn du so überreicht bist mit Zucker oder mit Geschmacksverstärker, dass du das gar nicht mehr wahrnimmst. Und das war ja eigentlich das Spannende, wenn ich nachher ein bisschen Zucker rein tue, wie cool das ist, oder wenn ich eine Erbe habe und sie ist reif vielleicht, aber nicht voll am Zenit und dann tue ich das in einen Staubzucker zum Beispiel eintauchen und dann esse ich das. Das ist einfach extrem genial oder in eine Sahne ein bisschen Zucker rein oder so irgendwas. Das ist ja, das sind nachher so Nuancen, die was dann, das bisschen macht nachher schon so extrem viel aus, weil du eben nicht diese Überreizung hast. Und das war eben eigentlich gut, dass die Kinder, gerade wenn sie jetzt immer außer Haus versorgt werden, eigentlich hauptsächlich, dass sie einfach gar nicht so an das gewohnt werden, dass sie den Ursprungsgeschmack von dem Lebensmittel nicht mehr wahrnehmen.
Da spricht wirklich einen ganz wichtigen Aspekt an. Bei uns ist zum Beispiel, haben Geschmacksverstärker Hausverbot. Also das gibt es bei uns nicht, auch keine Farbstoffe und keine Konservierungsmittel. Das ist wirklich wichtig, dass die Kinder von klein auf sozusagen einfach an den richtigen Geschmack gewöhnt werden. Und das wäre mein Appell an die Eltern, schauen Sie wirklich, wenn der Anbieter sozusagen, der das Mittagessen oder die Mittagsverpflegung macht, wie kocht der? Sind da Geschmacksverstärker dabei oder auch nicht? Kocht der so natürlich wie möglich? Das ist, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Aspekt in der Kindergarten- und Schulverpflegung.
Ja, dann können sie nämlich eigentlich erst wirklich eine gute Geschmacksprägung etablieren. Gell?
Genau.
Und im Endeffekt ist aber auch so, kann man vielleicht sich selber daheim auch mal hernehmen. Es ist ja nicht, das ist nicht Zeigefinger, sondern das ist einfach drüber reden, wie macht man es denn eigentlich. Gell? Und ich finde schon, natürlich ist das leicht, wie ich zum Kochen angefangen habe. Natürlich ist das einfacher, wenn ich eine Suppenwürze hernehme und dann schmeckt halt alles gleich nach was und ich bin halt voll schnell fertig. Ich verstehe das auch. Aber es gibt voll gute, also jetzt, wenn du selber zum Beispiel eine Suppenwürze machst, wenn du einen Thermomix daheim hast, geht das voll einfach. Oder es gibt auch voll gute Kräuterbeirinnen, die was voll gute Suppenwürze machen, einfach trocknen. Und da sind dann einfach wirklich nur Gemüse und Salz drinnen, so wie es eigentlich auch gehört in dem Sinn. Und natürlich schmeckt die Suppe, also ich merke immer wieder, wenn das wer nicht gewohnt ist, dann schmeckt die Suppe ein bisschen fahler. Aber nach einer Zeit, also meine Kinder zum Beispiel mit keine Suppen, die was, also ja. in der Skihütte zum Beispiel, das ist einfach, da lassen sie die Suppe mal über. Genau, dann in Leberknödel ausessen und die Suppen lassen sie über, weil sie einfach sagen, hey, mir brennt da alles. Mhm. Ja. Ich kann das schmeckt für mich nicht, weil es auch einfach zu viel ist sozusagen, ja. Für sie.
Das ist für uns ganz wichtig, dass gerade für Kinder muss so mild gewürzt wie möglich sein. Mhm. Dass die Kinder wirklich schön langsam an den Geschmack herangeführt werden und nicht zu überwürzt. Als wir damals umgestellt haben und gesagt haben, so, es gibt keine Geschmacksverstärker mehr, das war schon vor vielen Jahren.
Wie lange ist das her?
Das ist sicher 20 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Damals weiß ich noch, war es ein ganz großer Aufschrei und da haben wir ganz viele Anrufe gehabt, die Suppen schmecken ja noch nichts mehr. Ja, klar, weil diese ganzen Geschmacksverstärker rausgenommen worden sind. Und dann hat sich aber das total eingependelt und jetzt ist überhaupt kein Thema mehr. Wir gehen sogar so weit, dass wir für ganz kleine Kinder, also für die Krabbelkinder, ganz eigene Suppen haben, weil wir da nur viel weniger Salz drinnen haben, als dann sozusagen für die älteren Kinder, weil das einfach ganz was Wichtiges ist.
Salz ist ja voll wichtig, überlebensnotwendig und gleichzeitig auch was, wo man trotzdem einfach auch bewusst damit umgehen soll und einfach auch schauen soll, wie viel brauche ich eigentlich. Also, dass ich was brauche und dass ich ausreichend brauche, ist klar. Aber zu viel und zu wenig ist da in dem Fall natürlich das, was nicht sein soll. Mhm. Voll spannend, wenn man sich da auch hinarbeitet, wo man so mutig ist, dass man nachher sagt, okay, Geschmacksverstärker weg ist schon mal... Das war sicher, das kann ich mir vorstellen, das ist eine Challenge.
Eine große Umstellung.
Ja, voll, weil ich bin immer so bei den Würstler oder so oder bei einer Wurst, ich würde gerne einfach wieder mal eine Wurst auch beim Metzger kaufen, wo kein Geschmacksverstärker ist, aber das gibt es einfach kaum und ich habe da mal so eine kleine Challenge gehabt mit unserem Metzger, der nachher noch probiert hat und er hat die Leute kosten lassen und die meisten Leute sagen halt einfach, das schmeckt noch nichts.
Ja, weil man schon so gewohnt
ist. Genau, weil man es einfach so gewohnt ist. Und darum darf man schon, also gerade im Schulbereich war es halt einfach voll lässig und Kindergartenbereich, wo man da langsam herangeführt wird an den Geschmack der Lebensmittel per se, weil dann kann ich natürlich die Lebensmittelqualität wieder besser fassen.
Ganz genau.
Weil wenn ich so überwürze, dann habe ich ja nie eigentlich den Zugang, dass ich wirklich
schmecke
das Fleisch
nicht aus und da schmecke ich anderes Gemüse nicht aus, genau, wenn ich so überwürze. Bei uns sagen manchmal Erwachsene, wenn sie es dann kosten, das schmeckt ja so fad, ja, weil es für Kinder ist, sozusagen. Also es ist für Kinder und Kinder haben ja viel mehr Geschmacksknospen nur, die schmecken ja viel intensiver als Erwachsene, nicht? Und darum ist es ja auch so wichtig, dass man Kinder
da nicht überreizt
ganz mit und nicht überreizt, ganz genau. Weil wenn ich ständig überreize, sozusagen mit den verschiedenen Geschmacksempfindungen sozusagen, dann wird das abgestumpft sozusagen und dann schmecken es nicht mehr so gut. Und darum ist wichtig, dass ich bei Kindern ganz, ganz mild würze und wirklich auch die verschiedenen oder Kräuter ausschmecken lassen kann. Dann, dass ein Thymian drinnen ist vielleicht. Das sagen ja oft Kinder dann, wenn man, was war das? Wir haben irgendwo war zu viel Rosmarin drinnen. Genau, das war für uns Erwachsene noch total gut, aber für die Kinder war das zu viel Rosmarin und die sagen uns das dann auch. Wir testen ja, wenn wir neue Speisen entwickeln, lassen wir das auch von Kindern verkosten, weil wir wissen, dass Erwachsene oft ganz anders reagieren als Kinder. Kinder haben andere Zugänge oft zum Essen und empfinden bestimmte Gewürze, bestimmte Geschmacksrichtungen intensiver als wir. Und dann gehen wir da sozusagen ein bisschen zurück und dann ist ein bisschen weniger Rosmarin drinnen und dann wird es wieder akzeptiert von den Kindern. Das ist oft wirklich auch so ein Herantasten.
Wow. Das heißt, ihr habt wirklich sicher eine Gruppe an Kindern, die dann Testesser sind?
Ja, wir haben sozusagen Testesser. Die heißen bei uns so genau. Die probieren wir uns die Speisen aus und geben uns dann Rückmeldungen. Das wird dann bei den kleinen Kindern machen wir es so mit Smileys. Also hat man gut geschmeckt, hat man nicht so gut geschmeckt oder hat man gar nicht geschmeckt sozusagen mit den verschiedenen Smileys eben. Und die älteren Kinder schreiben uns wirklich dazu. Und da steht dann schon mal ein bisschen weniger Zitrone bei irgendeinem Fisch zum Beispiel. Also wirklich, da hat man schon so die Feinschmecker dabei, die uns ganz klar die Rückmeldungen geben.
Und wie darf sie die Gruppe auswählen? Also jetzt ist das ja divers oder ist das ein Zufall oder können Sie die selber melden?
Wir haben da Schulen, wo man das... also die sich dann auch Zeit nehmen und für das sozusagen uns die Kinder zur Verfügung stellen oder Kindergärten oder Hortgruppen, wo wir dann hinfahren und das mit Kindern testen.
Sehr, sehr, sehr spannend.
Einmal war zum Beispiel dabei, das war in der Gemüsebörse. Leibchen, Gemüseleibchen, irgendwas war es. Und da ist dann dabei gestanden, als ich noch nicht wusste, dass da Gemüse drinnen ist, hat es mir besser geschmeckt.
Ja, ich glaube, da geht es
ohne. Rückmeldungen kriegen wir dann auch.
Das ist sehr süß. Das ist eigentlich voll spannend, gell, dass, ich weiß noch, wie ich Bolognese daheim gemacht habe, mein Kleiner hat gesagt, also er isst das sicher nicht, was ist da drinnen, das ist kein Bolognese, das ist nicht das, wie wir es normal essen, da ist kein Gemüse drinnen. Und das ist schon sehr spannend, dass sie gar nicht erraten können, auch oft, was drinnen ist. Gell? Und darum voll lässig, wo man einer die einzelnen Geschmäcker vielleicht auch mal näher bringt und dann das ausschmeckt aus einer Sauce, was ist denn da jetzt drinnen. Gell?
Genau, ja.
Das war richtig spannend, das, was du zuerst gesagt hast, einfach auch für unsere nächste Generation war das einfach voll lässig, wenn jedes Kind so einen Zugang zum Essen erlernen würde und einfach so wegstarten könnte.
Ja, das wäre mein großer Wunsch. Ja.
Meiner.
Wir haben das ist so ein Potenzial, da das wir haben gemeinsam. Mit Kindern, ja. Genau. Und das müssen wir einfach so gut wie möglich machen als Gesellschaft. Da. Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Und da müssen wir schon drauf schauen. Ja.
Voll. Im Regierungsprogramm steht drinnen, dass Österreich flächendeckend die Schülerinnen mit einem guten Essen versorgt werden sollten zukünftig. Und das auch kostenlos sogar. Oder zu so einem, ich glaube, kostenlos steht sogar drinnen. Und die Frage ist, spürt ihr da schon was, dass da Entwicklungen waren oder Anregungen, wie das angegangen werden könnte?
Also wir spüren schon, dass es immer mehr Ganztagsbetreuung gibt. Es gibt da bestimmte Städte oder verschiedene Städte, wo das Essen wirklich kostenlos ist. In Wien zum Beispiel ist das Essen für die Schulkinder, die in der Ganztagsbetreuung sind, in öffentlichen Schulen kostenlos.
Wow.
Ich glaube, dass sozusagen die Gesellschaft, wenn es in die sozusagen in die Gesundheitsvorsorge der Kinder investiert, dass das gut investiert ist. Ich finde aber, ein Essen soll da was wert sein. Also ich weiß nicht, ob es wirklich immer kostenlos sein muss. Es muss leistbar sein. Also Gemeinschaftsverpflegung hat den Auftrag, das muss ein leistbares Essen sein und das sehen wir auch als Auftrag.
Wie schafft es das dann, dass es leistbar ist? Also jetzt natürlich in dem Sinn, wenn es gratis ist, finde ich es auch immer voll schön, wenn es da in Wien gelingen ein paar Sachen, zum Beispiel das Schulfruchtprogramm, finde ich lässig, dass die Klassenzimmer einfach kostenlos Obst und Gemüse kriegen. Ich finde das voll schade, warum das nur in Wien ist, verstehe ich nicht. Also ich finde es einfach gut, wenn das flächendeckend ist. Ich finde auch das mit der Versorgung grundsätzlich einfach wichtig, dass das auch flächendeckend, ich rede jetzt gar nicht von gratis oder kostenlos, sondern eben einfach nur gegeben ist, dass die Kinder, wie du jetzt auch gesagt hast, einfach bedarfsgerecht verpflegt werden. Weil es ist einfach ein Wahnsinn, wenn ich am Land lebe und meistens betrifft es halt doch nur immer die Frauen. Es ist leider immer nur so, dass ich sage, als Frau, ich möchte berufstätig sein und mich nicht dann später in Altersarmut begeben, vielleicht, wenn ich die Familienstruktur doch nicht überlebe. Dann denke ich mir schon, soll es eigentlich schon möglich sein, dass ich mein Kind gut unterbringen kann und dass das gut versorgt ist und nicht von, ich will jetzt nicht, natürlich gibt es Gasthäuser, die sehr gut kochen, aber Gasthausessen ist ja trotzdem ein Gasthausessen und jetzt nicht auf den Bedarf der Kinder ausgerichtet in dem Sinn. Und es ist halt dann voll schade, wenn ich dann so einen Kompromiss eingehen muss und dann eigentlich nicht wirklich mich drauf verlassen kann oder kein gutes Gefühl dabei habe. Und das ist halt, wenn ich jetzt her, dass in Wien die öffentlichen Schulen zum Beispiel, dass die kostenlos sogar Mittagessen kriegen und dann schaffe ich es nicht einmal im Land, dass ich zumindest eine Voraussetzung schaffe, dass die Kinder versorgt sind mit einem bedarfsgerechten Essen für Eltern, die was berufstätig sind, dann ist das schon eine ganz große Disbalance.
Muss ich da recht geben und da muss man wirklich sagen, Wien hat da wirklich eine totale Vorreiterrolle. Mhm. In Wien hat man wirklich extrem hohes Niveau in der Schulverpflegung, auch international. Ich vergleiche das immer wieder, ich war kürzlich in Frankreich und habe mir dort auch Schulverpflegung angeschaut. Und da muss ich wirklich sagen, Wien hat ein extrem hohes Niveau, was Bio-Anteil betrifft, was Vielfalt betrifft. Wirklich ganz toll.
Regionalität wird Frankreich
auch Regionalität,
sicher gut sein, oder?
Ist Frankreich gut, aber wir haben tatsächlich in Wien mehr Auswahl, mehr Vielfalt, muss ich wirklich sagen. Obwohl man in Frankreich ein sehr gutes Essen hat und die Franzosen ja sehr viel Wert drauf legen und auch auf Regionalität, das stimmt. In Wien haben wir tatsächlich höhere Bio-Anteile und mehr Vielfalt. Mhm. Das hat mich auch sehr, sehr stolz gemacht, dass wir da in Österreich wirklich so und in Wien so eine Vorreiterrolle haben. Ich bin auch total dafür, dass Frauen entlastet werden und es sind meistens die Frauen, die Care-Arbeit machen, wissen wir aus ganz vielen Studien und darum glaube ich, dass ganz wichtig ist, wenn wir wollen, dass Frauen mehr arbeiten oder ganztägig arbeiten, wenn wir wollen, dass wir nicht Frauenarmut haben dann sozusagen im Pensionsalter und diese großen Differenzen, dann müssen wir auch schauen, dass die Kinder ganztägig versorgt sind und dass gut versorgt sind, dass die Frauen wirklich auch mit gutem Gewissen sozusagen die Kinder da in eine Ganztagsbetreuung geben können und sich entlastet fühlen. Und das ist schon so ein bisschen eine Mentalitätsgeschichte, auch noch, glaube ich, ein bisschen in Österreich, weil wenn man in nordische Länder schaut oder jetzt da in Frankreich, wo ich war, da ist das ganz selbstverständlich, dass die Kinder ganztägig betreut werden. Und das ist bei uns vielleicht nun nicht ganz so. Aber wir müssen da einfach wirklich Ganztagsplätze schaffen und auch im Land, wie du sagst, weil es ist oft dann, glaube ich, gar nicht so ein, also Schulverpflegung muss leistbar sein, das stimmt, aber wenn ich mir dann überlege, was ist die Alternative, wenn man sich ein Weckerl kauft, und das tue ich auch natürlich, wenn ich unterwegs bin, wenn man schaut, so ein Weckerl kostet oft zwischen 4 und 5 Euro. Und da hat man nur ein Weckerl, ein gefülltes, und ich verstehe, dass das kostet, weil es ist viel Arbeit dahinter, gar keine Frage, aber sozusagen das kostet dann vielleicht so viel wie ein Mittagessen in der Schule, also ist das schon eine Frage, wie die Wertigkeit dann ist, sozusagen, von einem Mittagessen.
Also das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, das, was du jetzt sagst, das ist halt einfach dahin zu jausnen. Also die Kinder, wir haben ja witzigerweise selbst in Wien natürlich auch in Brennpunktschulen, was mich nachher natürlich auch noch mehr verwundert, dass Kinder teilweise nicht mit Messer und Gabel essen können eigentlich, weil sie nur Junkfood oder einfach nur Fastfood essen, sozusagen, das eigentlich immer Fingerfood ist, ja. Wo sie sich schnell dazwischen was kaufen. Das ist eigentlich sehr kostenintensiv, wie du jetzt sagst, das ist eigentlich grundsätzlich, aber in sozial schwächeren Schichten wissen wir auch, wird eigentlich mehr Geld mitgeben, zum Beispiel, dass sie die Kinder auch zu einem Zeitpunkt selber schon versorgen, wo sie eigentlich noch gar nicht die Entscheidungskompetenz haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil stimmt, Kinder natürlich per se, finde ich jetzt da noch gar nicht so richtig entscheiden können, weil wenn ich mein Kind im Supermarkt lasse, der entdeckt da Stellagen, die habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich, wenn ich da allein reinlasse und ich kann halt mein Kind nur ab einem gewissen Alter eigentlich selber entscheiden lassen, was sie essen. Ja. Und wenn sie eigentlich die Kompetenzen nicht mehr haben, dann ist das halt schon
auch sehr schade. Ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung, dass es gibt oft nicht so viel Ernährungskompetenz mehr in den Familien, und da hat natürlich die Schule und der Kindergarten auch eine große Aufgabe. Und wie du richtig sagst, sozusagen mit Messer und Gabel essen lernen und so, das ist tatsächlich so, dass das oft in den Schulen und in den Kindergärten stattfindet, dass die Kinder das dort lernen. Ist so.
Sehr dramatisch.
Ja, ist so. Aber gerade dann ist wichtig, finde ich, dass das Mittagessen gut ist, weil alle Kinder, egal aus welcher sozialen Schicht, mit welchem Hintergrund, haben das Recht auf ein gutes Mittagessen. Und das gefällt mir auch so gut an Wien zum Beispiel, dass alle Kinder da 50% Bioanteil haben oder in den Kindergärten sogar 60% Bioanteil. Kinder, die vielleicht aufgrund der sozialen Hintergründe der Eltern oder der finanziellen Hintergründe nie mit solchen Lebensmitteln sozusagen sonst in Berührung kommen. Und das ist schon eine große Chance auch für die Kinder. Mhm. Und eine große Chance, die da die Gemeinschaftsverpflegung bieten kann.
Voll. Also finde ich voll schön auch, dass überhaupt schon so ein Trend da ist in dem Sinn, dass gemeinsam verpflegt wird, weil ich einfach glaube, dass voll wichtig ist, dass man eine gewisse Esskultur vermittelt. Und wir haben in Österreich eigentlich eine voll schöne Esskultur.
Finde ich
auch,
eine
voll gute. Ja. Und das finde ich voll schade, wenn das ein bisschen abkommt, nämlich in dem Sinn, dass man einfach das gar nicht mehr so im Augenmerk hat. Ich war mal in einer Schule in Wien, im zweiten Bezirk, und mit einem sehr hohen Migrationshintergrund, und da war für mich schon überraschend eigentlich, dass eigentlich von der ganzen Klasse keiner sagen hat können, was unsere österreichische Esskultur ist, also was traditionell österreichische Küche ist zum Beispiel. Das ist halt voll schade natürlich, weil dann gewisse Sachen, die für uns voll wichtig sind, vielleicht dann auch wegfallen. Wie geht es euch da mit Integration? Wir haben ja in Österreich jetzt nicht unbedingt eine Vorzeige-Integrationspolitik betrieben, was die Integration der Kinder vor allem auch in den Schulen und so weiter betrifft, weil da sind schon große Herausforderungen. Also wo man da reingeht, ist halt wirklich ein Wahnsinn. Teilweise jetzt sprachliche Barrieren auch einfach unterbesetzt und so weiter. Also wirklich, wo man als einzelner Lehrer auch nicht wirklich was bewirken kann. Geht es ihr also da auch mit dem hinein, dass ihr da Integration jetzt betreibt, in dem Sinn, dass man die Esskultur ausbreitet in alle Kulturen, die was da zusammenkommen?
Ja, Integration ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen für uns, aber auch eine ganz große Chance. Und da sehe ich wirklich das gemeinsame Mittagessen als das Verbindende. Mhm. Und ich bin total überzeugt, dass man das schafft, dass man einerseits verschiedene Speisen aus den unterschiedlichsten Kulturen einmal ausprobieren kann, wie zum Beispiel ein Couscous, der ist bei uns nicht so üblich, aber in anderen Kulturen sehr wohl. aber auch ganz traditionelle österreichische Gerichte, wie dieses faschierte Lorwal oder Wiener Schnitzel oder solche Sachen. Das haben wir ja genauso am Speiseplan. Da finde ich es auch wieder ganz gut, dass wenn man zwei Menüs anbietet. Und wir machen das so, dass wir auf den Buffets haben wir dann halt auch verschiedene Symbole. Da gibt es ein Blatterl, dann wissen die Kinder auch, das ist ein vegetarisches Gericht. Und dann gibt es natürlich aber auch Gerichte, wo die Kinder sehen, da ist kein Schweinefleisch drinnen. Dass sie selber dann sehen, das kann man nehmen, das möchte ich gern haben, das möchte ich nicht haben. Und sie können aber trotzdem gemeinsam essen. Mhm. Was wir schon auch gemacht haben, dass wir viel Speisen, die so traditionelle österreichische Speisen sind, haben wir schon auch geschaut, dass es zum Beispiel ganz stark auch mit Rindfleisch gemacht wird, dass alle Kinder mitessen können. Rindfleisch-Bolognese zum Beispiel. Ist jetzt zwar nicht so ein traditionelles österreichisches Gericht, das ist ein italienisches Gericht, aber eigentlich schon total eingebürgert. Mhm. Natürlich, es gibt ein Schweinschnitzel und es gibt ein Hühnerschnitzel. Mhm. Also, dass man wirklich auch
variiert und variiert, dann auch auswählen kann. Genau. Natürlich ist es schade, wenn wir unsere Kultur dann ein bisschen wegdrängen, nur dass man. Natürlich kann man sagen, okay, ich möchte es für jeden zugänglich machen. Andererseits, ich habe echt eigentlich ein bisschen ein erschreckendes Erlebnis war das eigentlich für mich so, wo ich eben in Wien in der Schule war, wo wir dann ein Jausen hergekriegt haben und ich habe extra so Hirschschinken und so weiter aufgeschnitten, weil ich eben gewusst habe, wenn wer kein Schweinefleisch isst, also jetzt keine Würstel, wo bei uns ja überall eigentlich immer Schweinefleisch traditionell drinnen ist. Und dann ist eine Gruppe Kinder zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ob da Schweinefleisch drinnen ist. Dreimal oder so. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich es echt dreimal gesagt, schaut, dieses Tier ist da drinnen und habe ihnen genau erklärt, wie das gemacht wird und so weiter. Und da ist nichts drinnen. Und dann habe ich gesagt, nein, weil sie wollen nicht sterben. Und dann habe ich gesagt, wie, sie wollen nicht sterben? Ja, wenn sie Schweinefleisch essen, dann sterben sie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte jetzt eigentlich schon sagen, dass wir in Österreich, also wir essen 36 Kilo Schweinefleisch pro Kopf, pro Jahr. Also das ist unsere Tradition, wir essen das, wir leben alle, also dass man davon nicht stirbt, ist schon wichtig, dass man das auch in so ein Klassenzimmer anreden darf. Und ich bin dann eigentlich ein bisschen maßgeregelt worden in dem Sinn, dass ich das nicht sagen darf, dass das eigentlich nicht stimmt, dass man vom Schweinefleisch stirbt, weil es da halt immer noch ein bisschen Herausforderungen gibt mit Tötern und so weiter, Konfrontationen, weil sie wollen einfach, dass ein Kind das so weiter glaubt. Und das ist schon, glaube ich, voll wichtige Aufgabe für uns, dass man trotzdem immer wieder eben auch einfach diese Sicht auf das gibt, was ist unsere Kultur, unsere Esskultur, und die ein bisschen einholen. Natürlich, wie du jetzt sagst, man kann eine Bolognese einfach auch nur mit Rindfleisch machen, aber trotzdem auch das Bewusstsein da zu haben, dass wir uns da, ja, ich würde jetzt kein Hirschwürstel zum Beispiel mengen, wo kein Schweinefleisch drin ist zum Beispiel. Also von daher finde ich schon, dass wir eine gewisse Tradition haben, die wir einfach weiterleben sollen. Und auch da einfach ganz klar sagen sollen, was ist österreichische Kultur, und dann, wie du jetzt sagst, auch irgendwas anderes wieder mal aufs Tableau bringt, was eigentlich gar nicht für uns so üblich ist. Finde ich auch voll spannend, einfach andere Kulturen nachher auch schmeckbar machen sozusagen. Und das ist, glaube ich, schon eine richtige Challenge. Also ich habe das da gesehen in der Klasse, wo ich mir dachte, wow, das ist jetzt echt herausfordernd. Was tust du jetzt eigentlich? Sagst du das? Erklärst du das? Also ich war vorher nie konfrontiert mit dem und habe mir nachher nur gedacht, wow, das ist, also was da auf eine Pädagogin auch zukommt, was die da alles handeln müssen, mit was sie dann auch alles umgehen müssen, weil dann irgendwelche Eltern da stehen und sagen, ja, ich will nicht, dass mein Kind das weiß oder nicht weiß oder was auch immer. So ähnlich gewesen wie dass der Kinder oder der Volksschulkind auf einmal mitkriegt, dass es Christkind nicht gibt. So ähnlich ist mir das vorgekommen. Okay, darf man das jetzt oder darf man es nicht? Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir mutig sind, dass wir da schon ganz klar unsere Kultur um die springen.
Ja. Das ist eine irrsinnig große Herausforderung. Ja, und die Pädagoginnen, die leisten wirklich Großartiges da draußen. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Es ist einfach ein Miteinander. Es ist wirklich ein Miteinander. Und das, glaube ich, müssen wir uns immer, das muss immer unser Ziel sein, dass wir nicht das Trennende sehen, sondern das Miteinander. Und das, da haben wir einfach eine große Chance beim gemeinsamen Mittagessen. Und das finde ich auch total nett, wenn dann die Kinder nebeneinander sitzen und über das Essen reden. Das ist genau das, was wir wollen. Und ich will überhaupt nicht unsere österreichische Tradition und unsere guten Speisen verlieren. Ganz im Gegenteil. Man kann aber andere Sachen dazu mischen. Sozusagen, wir fahren alle auf Urlaub und sind sozusagen offen für andere Kulturen und andere Ernährungsgewohnheiten und andere Speisen. Und das, glaube ich, kann man verbinden. Das sollte nicht immer das Entweder-Oder sein, sondern es gibt auch das sowohl als auch. Und das ist unsere große Aufgabe, die Kinder so zusammenzubringen. Und ich finde schon, dass das Essen einfach ein Teil sein kann von zusammenleben und miteinander und integrieren.
Wenn wir nochmal jetzt Expansion Österreich sozusagen, wie kennen wir das oder was war deine Sicht auf das, wie kann man das schaffen, dass in Österreich Verpflegung der Kinder bedarfsgerecht gegeben war und das zu leistbarem Preis? Wie ist da aus deiner Expertensicht sozusagen der Plan? Kann das aufgehen?
Ja, ich glaube, dass man ganz viel drüber reden muss, weil das ganz vielen gar nicht bewusst ist, wie wichtig eigentlich gute Kinderernährung ist und wie wichtig das auch für unsere Gesellschaft ist, für die Gesundheit, für spätere Gesundheitskosten sozusagen, die anfallen oder auch nicht anfallen, wenn Kinder einfach von klein auf lernen, dass sie sich gut ernähren. Ich glaube, dass wir das viel mehr thematisieren müssen. Ich glaube, dass Ernährungs- und Gesundheitsbildung in den Schulen ganz, ganz ein wichtiger Faktor ist, dass uns das dass oft bei uns ja, Mathematik und Englisch und Deutsch und alles andere wichtiger ist als Gesundheitserziehung. Ich glaube, dass wir da ganz großes Potenzial haben in den Schulen, sowohl bei den Kindern. Ich glaube, dass Pädagoginnen nun mehr in die Richtung ausgebildet werden sollen und dass man das einfach so viel wie möglich verbreitet. Und es ist ja nicht so, dass die Eltern das nicht möchten für ihre Kinder. Das ist den Eltern ja sehr bewusst da und das merken wir schon ganz oft, eh auch im Bekanntenkreis und sozusagen, wenn ein Kind geboren wird, dann ist das immer so der Anlass in der Familie, dass sie alle über die Ernährung Gedanken machen und da wird auch oft dann was umgestellt in der Familie, weil man einfach für das Kind das Beste will und das müssen wir einfach nur viel mehr nutzen und viel mehr bewusst machen und was man auch wünschen würde, dass man einfach auch sieht, was Schulverpflegung eigentlich leisten kann. Ganz oft hat man das, wie man halt, weiß ich nicht, ich vor vielen, vielen Jahren in der Schule gewesen bin, da war Schulverpflegung nur ganz was anderes wie jetzt und jeder hat nur so diese Schulverpflegung im Kopf, die er selber genossen hat. Da hat sich unglaublich viel da, da ist unglaublich viel weitergegangen und wir haben ganz eine große Entwicklung da gemacht mit bedarfsgerechten Angeboten, mit Vielfalt, mit ganz, ganz viel Know-how dahinter. Das wissen einfach viel zu wenig Leute. Und darum gibt es so einen Podcast wie den jetzt, dass man das einfach auch mehr erzählen kann, was da für Potenzial dahinter ist und was man alles machen kann und wie viele Gedanken wir uns da jetzt machen, sozusagen, was Kinderernährung betrifft. Und mir ist ganz wichtig, dass das nicht immer so eine Last ist für die Eltern, sondern dass sie sehen, da gibt es jemanden, der das auch gut übernehmen kann und ich kann mich zurücklehnen und kann mich um andere Sachen kümmern. Es ist eh genug im Alltag, wenn man mit Kindern und Job und so weiter hat, ist wirklich eine große Herausforderung und dass man einen bestimmten Teil, nämlich das Mittagessen, einfach an wen abgeben kann. Das wäre mir Wunsch, dass man das so sieht und dass das auch so die Eltern auch so dann sozusagen entlastet sind mit dem Ganzen.
Das ist so das Zielbild sozusagen, das war voll schön, wenn das so war. Wird in manchen Fällen sein, in manchen vielleicht auch nicht. Und wenn ihr mit irgendwas konfrontiert seid, wo ihr euch denkt, hey, das möchte eigentlich, dass das anders läuft oder ihr was mit uns teilen möchtet, diesbezüglich, vielleicht können wir da Dinge ins Rollen bringen, Sachen bewegen, dann lasst es uns wissen, es könnt uns Kommentare hinterlassen oder auch einfach schreiben eine E-Mail an uns und wir werden uns gerne damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass da ganz viel gibt, die was vielleicht ja Herausforderungen haben, die was vielleicht bewältigbar wären, wo man es nur vielleicht ja aus Erfahrung vielleicht in einer gewissen Weise angeht. Also voll gern, lasst es uns wissen. Claudia, voll schön, dass du mit mir da jetzt voll tief eingestiegen bist in dem Bereich der Gemeinschaftsverpflegung rund um unsere Kinder und Jugendlichen. Das ist schon ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Wenn du nochmal einen Wunsch äußern könntest oder irgendwas, was ganz wichtig ist für die, was wäre das, was du jetzt noch loswerden darfst?
Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass jedes Kind in Österreich das Recht hat auf ein gutes, ausgewogenes, warmes Mittagessen. Wenn wir das schaffen als Gesellschaft, dann wird, glaube ich, ganz, ganz viel gemacht und dann hätten wir ganz viel erreicht.
Ja, ich glaube, das ist eine voll schöne Geschichte, die was voll wichtig war. Und ich glaube, wir könnten es uns auch leisten, wo wir es uns leisten wollen. Und es ist eigentlich ein Investment in die Zukunft dessen, dass die Kinder einfach gut versorgt sind und einfach gut in ihr Leben starten können. Gute Voraussetzungen haben, eine gute Geschmacksbildung und einfach einen richtig guten Zugang zum Essen erlernen. Das war echt schön.
Das wäre super, ganz genau.
Danke für deine Zeit. Hat mich voll gefreut, mit dir zu plaudern und ich bin mir ganz sicher, dass euch das auch voll interessiert hat, weil es einfach ein unglaubliches, spannendes und wichtiges Thema vor allem ist. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht zu abonnieren, dass ihr die nächste Folge vor allem nicht verpasst. Danke fürs Mitdabeisein. Pfiat euch,
vielen Dank.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.